Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
von Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit. Und heute sprechen wir mit dem Irak und zwei Gästen von zwei verschiedenen Trägern, nämlich, Sebas?
Einmal dem ZFD der GIZ und einmal von ProPeace, vertreten durch Axel Grafmanns und Reife Janke. Hallo.
Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Vielleicht gleich zum Anfang. ProPeace haben wir vorher nie erwähnt, klingt irgendwie strange in den Konsorten. Wie kommt's? Was ist da passiert? Reife.
Im März hat sich Forum ZFD, Forum Ziviler Friedensdienst, Forum Civil Peace Service, auf Englisch hat noch Gültigkeit, in ProPeace umbenannt, um international sichtbar zu werden und deutlich zu machen, dass sich die Organisation weltweit für Frieden engagiert, auch über den ZFD hinaus.
Und dir geht's schon ganz gut über die Lippen?
Wir sind dabei, uns daran zu gewöhnen. Weil im Irak nutzen wir noch den alten Namen Forum ZFD. Die Registrierung ist am Laufen. Wir haben den Prozess noch nicht leider abschließen können.
Okay.
Bevor wir auch auf komplexe bürokratische Hindernisse eingehen und auch überhaupt auf die Komplexität des Iraks, haben wir zum Glück wieder eine Konfliktanalyse von Lea Stromowski und Sophie Marie an.
Irak. Wiederaufbau und Versöhnung in einem gespaltenen Land? Der Staat Irak entstand nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 aus den Überresten des Osmanischen Reiches. Großbritannien und Frankreich teilten das Gebiet im Nahen Osten unter sich auf. Großbritannien verwaltete drei Regionen als Mandatsgebiet Irak und errichtete eine parlamentarische Monarchie unter König Faisal I., unterstützt von einer sunnitischen Elite. Der Irak war von Beginn an ein künstlicher Nationalstaat, geprägt von ethnischen und religiösen Konflikten zwischen der sunnitischen, schiitischen und kurdischen Bevölkerung. Diese Spannungen führten zu wiederholten Machtkämpfen, bis die Monarchie 1958 gestürzt wurde. Kurz darauf übernahm die Baath-Partei die Macht und etablierte eine sozialistische Diktatur. Saddam Hussein führte den Irak in zwei verheerende Kriege, gegen den Iran im Jahr 1980 und Kuwait 10 Jahre später. Diese ruinierten das Land wirtschaftlich und isolierten es international. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem daraus resultierenden Krieg gegen den Terror konzentrierten sich die USA unter Präsident George W. Bush auf die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen. Der Irak wurde beschuldigt, an solchen Waffen zu arbeiten. Zudem wurden Saddam Hussein Verbindungen zu Al-Qaida vorgeworfen. Die Anschuldigungen konnten jedoch nicht nachgewiesen werden. Trotzdem begann am 20. März 2003 der Irakkrieg mit Luftangriffen der USA und weiterer westlicher Verbündeter auf die irakische Hauptstadt. Bei den Wahlen 2005 erzielten SchiitInnen und Kurdinnen große Erfolge, während die sunnitische Bevölkerung die Wahlen größtenteils boykottierte. Die Verabschiedung einer neuen Verfassung führte zu weiteren gewaltvollen Spannungen, insbesondere zwischen dem sunnitischen Teil und den schiitisch-kurdischen Koalitionen auf der anderen Seite. Die US-Truppen, die auf Kämpfe und nicht auf Friedenssicherung vorbereitet waren, konnten die Situation nicht stabilisieren. Viele IrakerInnen empfanden die Besatzung nicht als Befreiung, sondern als imperialistische Invasion. Ohne die Kontrolle der Diktatur wandten sich viele Teile der Bevölkerung an traditionelle Autoritäten wie Stammesführer und religiöse Gelehrte, die die Proteste in religiöse Bahnen lenkten und den Widerstand organisierten. Der IS nutzte die Instabilität im Irak und Syrien, verstärkt durch den syrischen Bürgerkrieg, um schnell an Einfluss zu gewinnen. 2014 übernahm er große Teile des Nordiraks und erklärte das Kalifat mit al-Baghdadi als Kalifen. Dies zog weltweite Anhänger an, da der IS die Unzufriedenheit der sunnitischen Bevölkerung ausnutzte, die sich von der schiitischen Regierung benachteiligt fühlte. Der IS verübte brutale Angriffe, nahm viele Städte ein und verfolgte religiöse und ethnische Minderheiten, vor allem JesidInnen, die brutal gefoltert und versklavt wurden. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit einer Koalition unter US-Führung, die Luftangriffe und militärische Unterstützung leistete. 2017 wurde Mosul durch irakische Kräfte befreit. Doch auch nach dem Verlust seiner Gebiete blieb der IS aktiv und setzte weiterhin auf Terroranschläge und Guerillakriegsführung. Trotz des militärischen Sieges über den IS blieben die politischen Spannungen im Irak zwischen SunnitInnen, SchiitInnen und KurdInnen bestehen. Der IS hinterließ eine Instabilität, die das Land bis heute prägt. Doch wie sieht es aktuell im Irak aus? Die Rückkehr der JesidInnen gestaltet sich schwierig. Die lokalen Verwaltungen sind überfordert und die sozialen Dienstleistungen sind unzureichend. SunnitInnen aus ehemaligen IS-Gebieten werden stigmatisiert und verfolgt. Islamistische und dschihadistische Ideologien behalten in bestimmten Milieus ihre Anziehungskraft. Wichtige Konfliktursachen wie die konfessionsbasierte Politik und die Vernachlässigung des sunnitischen Nordens wurden bisher nicht angegangen. Seit dem IS-Krieg verzeichnet das Land zwar positive Entwicklungen wie eine steigende Lebenserwartung, wachsende Wirtschaft und eine stabilisierte Sicherheitslage. Trotz dieser Fortschritte gibt es weiterhin aber regionale Unterschiede, besonders in den kurdischen Gebieten, und politische Spannungen zwischen moderaten Kräften und denen, die eine stärkere Islamisierung des Staates fordern.
Okay, ja, vielen Dank. Da klingt ja durch, wie komplex es ist und wie sehr das geprägt ist von multiplen Krisen und Instabilitäten. Wie erlebt ihr das denn? Möchtet ihr da was ergänzen zur Konfliktanalyse?
Ja, ich würde da gerne noch was ergänzen. Also ist natürlich da schon viel gesagt worden. Zwei Punkte, die mir noch in den Kopf gekommen sind, wo ich das jetzt gehört habe, ist einerseits diese ganzen Konfliktanalysen, die lassen meist zwei Faktoren außen vor. Mhm. Das eine ist Klimawandel. Also der Irak ist eins der am meisten betroffensten, der fünf betroffensten Länder der Welt, was den Klimawandel angeht. Wir haben gerade heute in Basra über 50 Grad, also da ist nicht mehr so viel Puffer. Wassermangel ist zu erwarten durch Staudämme in umliegenden Ländern. Sandstürme gibt es. Die Auswirkungen sind schon zu spüren und die werden immer noch stärker werden. Mhm. Das spielt natürlich auch eine Rolle, eine Verknappung der Ressourcen.
Ja, führt nicht zur Konfliktbeilegung in der Regel?
Nee. Und die Frage ist, was passiert hier eigentlich, wenn die Lebensbedingungen halt immer verschärfter werden? Und der zweite Punkt ist auch das, was damit angeklungen ist. Also ich glaube 1950 waren 9 Millionen EinwohnerInnen im Irak. Jetzt sind es über 40 Millionen. Das heißt Klimawandel, Bevölkerungswachstum verschärfen natürlich die Konflikte auch. Aber um nochmal was Positives zu sagen, klar ist eine Konfliktanalyse, aber es ist auch ein unheimlich schönes Land. Und das will ich gleich am Anfang mal betonen. Es gibt tolles Essen, es gibt tolle Menschen, es gibt eine tolle Kultur, es ist eine uralte Kultur. In Erbil steht eine 7000 Jahre alte Zitadelle. Das sollten wir nie vergessen bei allen Herausforderungen. Es ist ein unheimlich liebenswertes und schönes Land.
Okay, das behalten wir im Hinterkopf.
Irak ist Teil des Zweistromlandes, oder? Also sozusagen die Wiege der Menschheit oder der Zivilisation.
Genau. Euphrat und Tigris.
Ralf, möchtest du noch was ergänzen auch?
Ich glaube, da ist alles gesagt worden.
Kommen wir ja auch vielleicht noch drauf dann im Gespräch.
Kommen wir zum thematischen Teil. Vielleicht auch erstmal, wir haben ja heute das Glück, zwei Koordinatorinnen bzw. Leitungspersonen, ich weiß, bei Forum ZFD heißt es anders, aber
Propis.
Propis heißt es anders. Aber uns würde auch erstmal interessieren, Axel, zum Beispiel bei dir, dein persönlicher Hintergrund. Du bist genau der Koordinator des ZFD-GIZ im Irak, aber was hast du vorher gemacht und wie bist du dann zum ZFD-Irak gekommen?
Ich bin eigentlich relativ neu in der GIZ. Ich war vorher bei verschiedenen NGOs, habe auch eine selbst gegründet in Brandenburg.
Die heißt?
Die heißt Wir packen's an. Ich war bei Sea-Watch Geschäftsführer, also vorwiegend in der geflüchteten Nothilfe tätig. Mhm. Und hatte da natürlich immer mit kurdischen, irakischen Menschen auch zu tun, die da auf dem Weg nach Europa in den Norden waren. Hatte dann auch in meiner Tätigkeit dabei, wir packen es an, Hilfstransporter nach Syrien organisiert, die dann über den Nordirak fahren mussten. Also ich hatte immer schon Berührung mit dem Thema. Und irgendwann kam dann eben dieser Wunsch, den ich eben schon länger hatte, aber dann auch stärker wurde, ich will nochmal vor Ort arbeiten. Ich will es mal richtig im Bauch auch spüren, warum gehen Menschen los, was sind die Probleme vor Ort und wie kann ich was dazu beitragen, dass es vielleicht ein Stückchen besser wird.
Okay.
Und dann kam halt die Stelle über den ZFD als Koordinator im Irak und ja, das war eine der Hauptmotivationen, hierher zu gehen.
Siehst du dann deinen Wunsch realisiert, beziehungsweise ist auch die Flüchtlingsarbeit Teil des ZFD-Programms im Irak?
Ja, so indirekt. Also gerade in Dohuk, also im Nordirak, gibt es große Geflüchtetenlager, sind eben vor allen Dingen Jesidinnen, ca. 80%, die dort seit vielen Jahren in den Lagern sitzen. Ja, mit denen haben wir natürlich zu tun. Unser Thema ist Dealing with the Past, also Aufarbeitung der IS-Vergangenheit. Und ja, da spielen auch immer Binnengeflüchtete eine große Rolle. Es sind über 90.000 Leute, die dort noch sitzen, die da versuchen oder nicht wissen, wo sie hingehen sollen, die dann eine Perspektive suchen. Also es hilft mir auf jeden Fall, meine Arbeit vorher auch die hier besser zu verstehen.
Du sagst, Dealing with the Past ist ein Schwerpunkt.
Mhm.
Gibt es noch weitere?
Das ist eigentlich unser Hauptschwerpunkt. Also wir beschäftigen uns sehr mit der Vergangenheitsaufarbeitung, arbeiten mit Organisationen zusammen, die Interviews mit Überlebenden führen, die Massengräber öffnen. Wir sind in der Traumabearbeitung da aktiv, unterstützen das auch mit Fachkräften. Ein Punkt ist noch, was wir so lapidar Diversity as Connector nennen. Also wir arbeiten mit ganz vielen Minderheiten, versuchen dann die Unterschiedlichkeit der Minderheiten als Gemeinsamkeit herauszuarbeiten. Weil es gibt, also es ist eine tolle multikulturelle Gesellschaft im Nordirak mit ganz vielen religiösen und multiethnischen Gruppen, die teilweise sehr fragmentiert sind, aber alle auch ähnliche Probleme haben.
Okay.
Und da setzen wir an mit diversen Dialogprojekten.
Was meinst du mit fragmentiert, wenn ich kurz zurückfragen darf?
Ich vergleiche es manchmal so ein Stückchen mit Jugoslawien. Ja, da gab es ja auch eine Zeit, wo eben die Bosnier, Kroatinnen und Serben sich ganz gut besucht haben, gegenseitig Feste besucht haben und so weiter. Und das hat alles so ein Stückchen gelitten unter der IS-Zeit. Das heißt, die Gruppen sind teilweise ein Stückchen abgeschlossen und da braucht es unbedingt was Verbindendes, damit die wieder in Kontakt kommen, damit sie die Gegenseitigkeit, die Unterschiedlichkeit auch als was sehr Wertvolles empfinden. Also um euch mal ein Beispiel zu geben, ich habe gerade letztes Wochenende einen Aikido-Workshop, das ist japanische Kampfkunst, mit verschiedenen Minderheiten in Sulamania gemacht, wo sie eben alle auch erleben konnten, ne, wie sie zusammen an Techniken arbeiten, wie sie zusammen eben an Kommunikation arbeiten, wie sie zusammen eben dann schon auch ähnliche Probleme haben und erstmal alle gleich sind. Das ist das Gute an Sport, ein gleicher Anfang und dann eben ihre Unterschiedlichkeit, ihre unterschiedliche Herangehensweise dann als Gemeinsamkeit und Bereicherung empfunden haben.
Und wahrscheinlich auch dann im wirklich unmittelbaren Aufeinandertreffen Vorurteile abbauen. Ne?
Genau. Das ist im Irak wie in Deutschland. In dem Moment, wo wir in Kontakt kommen mit Menschen von anderen Kulturen, fallen Vorurteile, fallen Stereotypen und wir erkennen das wertvoll am anderen Menschen.
Mhm. Du hattest schon erwähnt, ihr arbeitet mit Fachkräften. Wie viele sind im Land?
Wir haben 4 internationale Fachkräfte, wobei eben 2, unter anderem ich, sind im Büro Erbil und 2 sind direkt bei Partner in Dohuk und arbeiten direkt in den Organisationen mit.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, über die unterschiedlichen Einsatzorte, aber anderes Stichwort Partnerorganisationen. Wer sind die bei euch und mit welchen Schwerpunkten?
Wir haben ganz unterschiedliche Partner. Also das übergreifende Dach ist im Prinzip immer wieder dieses Dealing with the Past und Dialogprojekte. Da ist ein Partner in Dohuk, eine staatliche Institution, eine kurdisch-staatliche Institution, die eben vor allen Dingen Interviews mit Überlebenden führt, das dokumentiert, das ist ganz wichtig, damit es nicht verloren geht, diese Erfahrung, damit die auch festgehalten sind, die Massengräber öffnet. Es gibt ein chaldäisches Kloster in Sulamania, mit denen arbeiten wir zusammen, die sind vor allen Dingen im interreligiösen Dialog mit ganz vielen unterschiedlichen religiösen Gruppen. Wir arbeiten in Mosul mit einer Organisation zusammen, die eben dort mit Gentrifizierungs Problemen zu tun haben und die dann verschiedene diverse Gruppen haben, die eben dann wieder so diese Gemeinsamkeit erkennen. Also ihre kulturellen und religiösen Stätten sind insgesamt bedroht. Wir arbeiten in Sununi mit einer Organisation, die heißt House of Coexistence. Die führen auch Dialogprojekte durch. Also ist ein weites Feld. Übergreifend ist immer wieder so diese Vergangenheitsaufarbeitung und Dialogprojekte.
Was ist denn ganz praktisch gefragt, was sind die Arbeitssprachen dann bei euch?
Wir reden Englisch. Wir haben aber natürlich auch ein nationales Team. Also es sind 4 internationale und ungefähr 6 nationale. Die können natürlich auch Kurdisch, die können Arabisch. Ich selbst lerne gerade Arabisch von...
Toi, toi, toi.
Ja. Fließend sprechen bin ich noch meilenweit entfernt. Aber das ist schon ein Türöffner auch, wenn Mensch mal was in der Landessprache sagen kann, wenn er reagieren kann. Ein ganz simples Beispiel, ich habe letztens Pflanzen gekauft und er konnte kein Englisch. Ich kann kein Kurdisch oder fließend Arabisch. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass er mir den Preis in Arabisch gesagt hat. Und das war so ein tolles Moment für uns beide. Auf einmal hatten wir eine Kommunikationsplattform und haben uns gefreut, dass wir uns gegenseitig verstehen können.
Sehr gut. Ja, Arabisch durfte ich auch mal reinschnuppern, aber aus Zeitgründen. Also ein bisschen lesen kann ich es, aber das war es dann auch schon. Aber es ist eigentlich eine tolle Sprache. Also tatsächlich habe ich ein bisschen die Spirit, das auch nochmal wieder aufzunehmen. Aber zurück zum Irak. Du hattest erwähnt, eure verschiedenen Partnerorganisationen sind zum Beispiel in Mosul, in Dohuk. Wie kann ich mir diese Einsatzorte vorstellen und was sind deren Spezifika?
Ja, also es gibt halt die unterschiedliche Gliederung im Irak. Also einerseits in Kurdistan, was eine autonome Region ist, mit einer eigenen kurdischen Regierung und eigenen Besonderheiten. Das sind halt die Partner, die in Sulaimaniyah und in Dohuk sind. Und dann gibt es halt die Partner außerhalb, also in Mosul in unserem Fall und in Sununi, das ist das Governorat Nineveh, wieder mit anderen Gesetzmäßigkeiten und anderen Rahmenbedingungen. So, das ist eine Herausforderung, ich reise auch relativ viel.
Du sitzt wo?
Ich sitze in Erbil. Ja, ist aber auch das Reizvolle. Also wir haben strenge Sicherheitsvorschriften, klar, aber ich komme schon so ein Stückchen rum und kriege Eindruck von unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Orten, und unterschiedlichen Arbeitsweisen.
Und Erbil, wie groß ist es? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, Großraum Erbil ist eine Stadt mit 2 Millionen. Aha. Ich merke immer wieder in der Kommunikation mit Freunden, da sind teilweise so Vorstellungen, dass ich vom Bombenkrater zu Bombenkrater springe. Das entspricht nicht der Realität. Also Erbil ist eine Stadt... Ist
wahrscheinlich eine hochmoderne Stadt, oder?
Ja, sowohl als auch. Es gibt viele, viele Hochhäuser. Manche sagen, ähnlich wie Dubai. Es gibt natürlich auch Probleme jetzt gerade im Sommer in manchen Stadtteilen. Wasser, Elektrizitätsausfälle mehrmals am Tag, wo dann mit Generatoren dem begegnet wird. Also die Probleme sind schon sichtbar. Aber es ist schon eine Großstadt mit Supermärkten, mit Hochhäusern, mit großem Park, das was Schönes.
Und wie würdest du das einschätzen, so zwischen dem kurdischen Gebiet? Gibt es da wesentliche Unterschiede, die du auf deinen Wegen dann mitbekommst?
Na, die Rahmenbedingungen sind halt andere. Also in Kurdistan gibt es die kurdische Regionalregierung, die auch sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Das ist einer der Vorteile. Also Kurdistan gilt als relativ sicher. Wenn wir rausgehen aus Kurdistan, ist eine andere Risikoeinschätzung vorhanden. Da gibt es unterschiedliche Checkpoints. Die Landschaft ändert sich natürlich. Das Land ist unterschiedlich, ist nicht alles gleich. Ja, also verschiedene Dinge.
Und haben diese, sagen wir mal, die Spezifika Einfluss auf eure Arbeit?
Ja, vor allen Dingen so von den Sicherheitsbestimmungen. Also wir genießen ja den Sicherheitsschutz der GIZ. Und da gibt es verschiedene...
Das heißt?
Ja, das heißt, dass wir uns zum Beispiel in Kurdistan relativ frei bewegen können. Wenn wir nach Nineveh fahren, also wo Sununi und Mosul liegen, müssen wir gepanzerte Autos nehmen, das auch anmelden. Da gibt es verschiedene Dinge zu beachten.
Okay.
Das beeinflusst es mehr. Also, aber insgesamt würde ich sagen, die Menschen sind alle nett, sie sind alle sehr hilfsbereit, sind alle sehr offen, denen ich begegne. Ja, es gibt natürlich einen Punkt, der wichtig ist, vielleicht noch zu erwähnen. Das ist immer wie so ein zweiter Faktor, der überall eine Rolle spielt. Und das ist diese Familienverbundenheit, diese Community-Verbundenheit. Also Familie ist sehr wichtig hier, der Stamm ist sehr wichtig und das spielt auch immer eine Rolle. Das spielt so sehr eine Rolle, dass wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können.
aber auch über die verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten hinweg.
Ja.
Also nicht nur bei
ja,
einer
ja, von ja. den Stämme und Gruppen spielen eine große, große Rolle. Das ist einfach ein Fakt mit Vor- und Nachteilen aus meiner Sicht. Das gilt es aber zu beachten. Also ich finde, und auch da könnten wir, also mit unseren Ansätzen Menschenrechte, Gender, Konfliktsensibilität und diese ganzen ZFD-Werte, die sind wichtig. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir auch mehr auf die lokalen Werte schauen. Natürlich hat die Gegend hier durch Kolonialismus und so weiter nicht die Entwicklung nehmen können, die wir genommen haben in Europa. Aber es gibt ganz tolle Sachen, wovon wir lernen könnten. Es wird zum Beispiel immer in den IDP-Camps, also in BIN-geflüchteten Lagern, von Familien geredet. Es wird nicht von einzelnen Geflüchteten geredet. Oder wenn ich einzelne TeilnehmerInnen von Workshops frage, warum macht ihr das? Da kommt ganz häufig, was für die Gemeinschaft machen wollen. Mhm. Und das ist natürlich auch was Tolles, ja, dass immer Gemeinschaft und die größere Gruppe im Vordergrund steht.
Ja, sehr gut. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, weil ich glaube, über die lokalen Werte kann Reife uns auch sehr viel erzählen. Du bist nämlich schon recht lange im Land. Seit 7 Jahren im Irak hast du das Programm dort aufgebaut und das ist ja auch nicht dein erster Einsatz in der internationalen Zusammenarbeit und auch nicht dein erster Einsatz in der Region. Wie bist du zum ZFD gekommen?
Also ich arbeite seit 15 Jahren für den ZFD. Ich habe 2011 für GZZFD in Afghanistan angefangen. Dort habe ich 2,5 Jahre lang gearbeitet. Das war mein erster Einsatz. Dann hat es mich auf den Philippinen geschlagen, 3,5 Jahre lang auf den Philippinen. Und da fing hier der Konflikt an. Die IS-Besetzung war sehr präsent, auch in den Medien, welches ich dann sehr nah verfolgt habe. Es hat mich irgendwie betroffen gemacht. Es hat mich persönlich hierhin gezogen, so dass ich damals GZ verlassen habe und mich der Welthungerhilfe hier angeschlossen habe, die das Programm auch schon dabei war aufzusetzen. Ich habe dann als soziale Kohäsion Komponentenleiterin angefangen. Die ersten 2 Jahre war ich in den vom IS befreiten Gebieten wie Sinjar, den stark zerstörten Gebieten, Mosul. Ich habe die Mosul-Befreiung noch mitbekommen. Ich habe in diesen Gebieten, in Sinjar, in verschiedenen Regionen dort tagtäglich gelebt und gearbeitet. Und das war für mich sehr bereichernd. Und ich wollte nicht mehr weg. Ich wollte weitermachen. Und ZFD, Friedensarbeit, war wichtig für mich, weil durch die Arbeit im Rahmen soziale Kohäsion wollte ich das, was wir angefangen haben, auch weiterführen, sodass ich mich bewusst für den ZFD wieder entschieden habe, sodass ich dann den ZFD damals für Forum ZFD, mittlerweile Pro Peace, aufgebaut habe mit 2 Kollegen damals. Und mittlerweile haben wir 3 Büros. Wir sind mit dem Hauptbüro hier in Erbil, mit einem Nebenbüro in Sinjar, in den jesidischen Gebieten, in den zerstörten Gebieten. Die sind immer noch zerstört, leider. Wir haben ein Friedenszentrum in Ayadir, Tel Afar. Das sind überwiegend sunnitisch-schiitisch geprägte Gebiete, wo auch Zerstörung stattgefunden hat. Das sind die Strukturen, wo Al-Qaida, ISIS sich in den Anfängen etabliert hat. Dort sind wir sehr glücklich, dass wir von den Gemeinden anerkannt, angenommen werden, akzeptiert werden, sodass wir seit jetzt mehr als 2 Jahren dieses Zentrum, das heißt Salam, Arabisch Frieden, führen und aktiv dort mit den Gemeinden und Gemeindevertretern arbeiten.
Vielleicht bevor wir auf die konkrete Arbeit in den Gemeinden, in den 3 Orten zu sprechen kommen, wenn du das jetzt so lange schon begleitest, den Irak und wie er sich verändert hat, du sagst eben, du hast die Befreiung von Mosul noch mitbekommen, wie würdest du das in Sätze fassen? Was hat sich in den letzten 7 Jahren da verändert in deinen Augen?
Also man muss sich vorstellen, die Gebiete, die von IS besetzt waren, die dann halt befreit worden sind, die wurden völlig zerstört, zunichte gemacht. Menschen haben ihr Wohnungshaus verlassen müssen, die mussten die Flucht ergreifen, den Lebensunterhalt. Viele Landwirte konnten ihre Länder nicht mehr bewirtschaften, weil die auch durch die War Remnants beeinträchtigt waren durch Minen und so, sodass die erst mal geklärt. Wenn ich dann die Anfangs Phase in Sachen Zerstörung mir anschaue, da ist einiges passiert im Rahmen des Wiederaufbauprozesses. Einige Gebiete wurden wieder aufgebaut, Strukturen, vor allem die Basisinfrastruktur. Es gab kein sauberes Trinkwasser zum Beispiel, die Schulen waren zerstört, Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Wir haben damals mit der Welthungerhilfe auch an dieser Basisinfrastruktur gearbeitet. Das war der Fokus damals. Es gibt mittlerweile wieder Gemeindezentren, Menschen können ihre religiösen Städte wieder besuchen, sei es Kirchen, sei es Tempel, vor allem in den Regionen, wo wir tätig sind, oder die Moscheen. Kinder können zur Schule gehen. Einige Gebiete sind leider immer noch zerstört, zum Beispiel Sinjar, Sinjar City, 50% der Zerstörung ist noch vorhanden. In den Anfängen hatten viele Menschen Ängste, sich wieder zu begegnen, vor allem Jesiden mit der sunnitischen Gemeinde. Wir sehen jetzt mittlerweile zunehmend, wo wir auch das zweite Büro dort betreiben in Sunni, das ist bei Sinjar, dass die Menschen, dass die arabische Gemeinde, die sunnitische Gemeinde, aber auch die jesidische Gemeinde aufeinander zugeht, dass eine gewisse Entwicklung wieder stattfindet, dass Menschen auch anfangen, Beziehungen aufzubauen, dass Misstrauen abgebaut wird und Menschen auch aneinander trauen, ihre, sagen wir, Dörfer oder Gebiete oder die Städte zu besuchen. Das war zu meiner Zeit in den ersten 2 Jahren überhaupt nicht möglich, dass aus der arabischen Gemeinde Menschen in Sununi in der Stadt sind. Mittlerweile kann man durch das Stadtbild sehen, dass Menschen unterwegs sind, dass Menschen aus diesen Gemeindenteilen einkaufen und einen Austausch fördern.
Das ist eine Entwicklung.
Das ist eine langsame, aber schöne Entwicklung. Es ist noch viel Arbeit. Wir müssen noch viel machen. Die Friedensbedarfe sind sehr groß, aber es ist der Anfang.
Und das ist ja, was Axel eben auch schon beschrieben hat, dass Begegnung einfach entscheidend ist über diese Gruppenzugehörigkeiten hinweg, um Vorurteile abzubauen. Ist das auch bei Propice einer eurer Schwerpunkte in der Arbeit?
Ja, Vorurteile abzubauen, dass unser Hauptziel ist, eigentlich gewaltfreie Konfliktlösung zu fördern, Vertrauen aufzubauen. Zu Vertrauensaufbau gehört auch Vorurteile abzubauen. Natürlich, da arbeiten wir überwiegend mit lokalen Führungskräften, mit Vertretern lokaler Strukturen, Gemeinden, aber auch das Komitee Combating Violent Extremism zum Beispiel, arbeiten wir sehr eng mit denen zusammen, mit diesen Komitees aus den verschiedenen Gemeinden, mit Glaubensführern, Stammesältesten und anderen Vertretern, aber auch mit Frauen und Jugendlichen aus den Gemeinden, wo wir denken, dass die Teilhabe auch eine große Rolle im Wiederaufbauprozess spielt.
Wenn du sagst, mit Führungspersönlichkeiten aus dem lokalen Kontext, dann sind das ja auch Multiplikatoren wahrscheinlich.
Genau, das sind Multiplikatoren, das sind Bürgermeister, das sind Gouverneure, das sind Vertreter von Gemeinden, das sind Vertreter von aus Frauenförderungsbereich, aber auch Polizei, Geheimdienst, das sind aber auch einflussreiche Vertreter, Stammesführer. Wir hatten jetzt letztes Mal vor 2 Wochen eine Gruppe von 30 Stammesführers aus West-Nineveh, die dann ganz einfach gewaltfreie Konfliktbearbeitung 3 Tage lang in einem Workshop mit uns mitgemacht haben und großes Interesse gezeigt haben.
Das wäre nämlich genau meine Frage. Ja? Stoßt ihr da offene Türen ein oder gibt es auch Vorbehalte?
Wir müssen sagen, durch die Präsenz vor Ort in den Gemeinden, wo wir sind, durch die Infrastruktur, die wir haben, aber auch durch die vorige Arbeit, die wir vor Ort verrichtet haben, sind wir ein bisschen als Personen bekannt und unsere Strukturen sind bekannt. Wir arbeiten mit lokalen Mitarbeitern, Mitarbeitenden, die dann aus den eigenen Gemeinden stammen und diese, die Nähe zu den Gemeinden haben, die Akzeptanz auch dementsprechend zwischen den Gemeinden und Gemeindemitgliedern, aber auch den Vertretern auch weiter ausgebaut haben. Präsenz vor Ort macht einen großen Unterschied und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir diese Akzeptanz besitzen und wir haben so viele Anfragen, die wir gar nicht adressieren können, beantworten können, weil Tribal Leaders wollen noch andere Workshops, Nineveh Governorate will noch ein anderes Workshop, das Education Department will noch. Ja. Also wir sind voll ausgelastet.
Also eigentlich schade, dass ihr nicht allen Bedarfen gerecht werden könnt, aber auch schön, dass es so eine Nachfrage gibt. Und arbeitet ihr in den drei, du hast ja eben die verschiedenen Regionen beschrieben, da in Erbil, im kurdischen Gebiet, in Sinjar, den jesidischen Gebieten. Und geht ihr da jeweils mit ähnlichen Methoden und Formaten ran oder gibt es auch Unterschiede?
Also wir haben, je nachdem, also wenn es um das Ziel geht, die Teilhabe von Frauen und Jugendlichen in Wiederaufbau oder Friedensprozess zu fördern, dann haben wir dort drei Ansätze, die wir überall in allen Gebieten verfolgen. Dort implementieren wir zum Beispiel das Alternative to Violence Projekt. Es ist ein interaktives, selbstreflektives Workshops-Format, das dann das Ziel hat, den gewaltfreien Umgang mit Konflikten zu adressieren. Und das Ziel ist es, überwiegend die Auseinandersetzung mit eigenen Gewalterfahrungen und Verhaltensmustern zu adressieren. Das Ziel ist es überwiegend zu schauen, inwieweit Gewalterfahrungen und Verhaltensmustern vorhanden sind, vor allem nach der IS-Terrorherrschaft. Die Gewalterfahrungen in Mosul, in den jesidischen Gebieten oder in einer der schiitisch-sunnitischen Gebieten oder hier in Kurdistan sind verschieden. Alle haben ihre Erfahrungen gemacht. Es gibt aber auch Gewalterfahrungen, Gewaltverbrechen, die lange zurücklegen, je nachdem, in welcher Region man sich bewegt. Auch diese wurden nicht lange aufgearbeitet, sodass wir dann mit diesen historischen Altlasten noch zu tun haben, sodass wir dann auch mit einem Alternative to Violence Projekt überwiegend Frauen und Jugendliche als Zielgruppe haben, wo sie dann zusammen aufeinander kommen.
Das ist der eine Ansatz, ne? Alternative to Violence. Was sind die anderen beiden?
Wir haben Salam, das Friedensbus. Das sind mobile Friedensförderungsmaßnahmen. Seit Ende 23 betreiben wir drei Friedensbusse im Nordirak, in den Gebieten, wo wir tätig sind, mit dem Ziel, Friedensförderung mobil anzubieten. Da gehen wir in abgelegenen Gebieten rein, vor allem, wo wir Frauen und Jugendliche erreichen wollen oder erreichen. Das sind Gebiete, wo Personen absolut keinerlei Zugangsmöglichkeiten zu irgendwelchen Aktivitäten oder Projekten haben. Wir sind in Dörfern von Ayadir, Tell Afar in Sinjar oder hier in Erbil. Und diese Friedensbusse sind dann unterwegs. Die holen die Menschen, die Zielgruppe ab oder sie treffen sich an einem Ort und kommen zusammen. Die Busse fahren dann die Zielgruppe zu einem sicheren Ort. Meistens ist es je nach Wetterlage etwas Grünes, etwas Schönes an einem Ort, wo sie dann aufeinandertreffen und die Aktivitäten bezüglich ihrer Rolle als Friedensstifter oder auch Toleranz, Akzeptanz, aber auch Dialogförderung, gewaltfreie Konfliktbearbeitung machen. Da ist es wichtig, sie zusammenzubringen. Es führt dann dazu, dass vor allem Frauen in den Gebieten, wo wir tätig sind, durch kulturelle und traditionelle Normen nicht diese Bewegungsfreiheit haben und natürlich diesen Ansatz, den mobilen Ansatz genießen, mit anderen Frauen zusammenkommen und die Möglichkeit nutzen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, aber auch über ihre Gewalterfahrung, über ihre Rolle, wie sie dann in ihren eigenen Familien als Friedensstifter Gewaltfreiheit, aber auch Dialog in den Gemeinden fördern können. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, dass das auch denen psychisch gut tut, dieser Ansatz.
Und das heißt, ihr habt die begleitet, die durchaus auch länger. Die sind nicht nur einmal mit euch und dem Bus aktiv, sondern das geht auch über einen längeren Zeitraum.
Genau. Und
was ist der dritte noch kurz?
Wir arbeiten mit den Vertretern zusammen, also die habe ich so benannt. Da bieten wir viele Workshops an. Wir bringen lokale Vertreter zusammen, die dann aufeinandertreffen und gewaltfreie Konfliktbearbeitung, aber Konzepte von gewaltfreier Konfliktbearbeitung, Dialogförderung oder Mediation vertiefen und das dann halt in ihren Gemeinden zum Einsatz bringen.
Ja, was du am Anfang auch schon mal beschrieben hattest, ne?
Ja.
Ich würde gerne noch mal vielleicht zu eurer Struktur als Propice, weil ihr habt ja nicht nur die Zusammenarbeit jetzt mit Partnerorganisationen, wie das üblich ist im ZFD, sondern ihr arbeitet ja auch ganz viel mit lokalem Personal und lokalen Fachkräften. Vielleicht kannst du da noch mal was zu erklären, was das für eine Besonderheit ist.
Also in Ayadir Tel Afar, in den meistens schiitisch-sunnitisch geprägten Regionen, wo wir auch das Salam Center haben, das Friedenszentrum haben und mit den Gemeinden eng und mit den Vertretern der Gemeinden eng arbeiten, da haben wir das Team on the ground. Das sind externe Mitarbeiter, die von uns vor anderthalb Jahren eingestellt worden sind. Das sind engagierte Personen aus den Gemeinden selbst, die ihre Umgebung, die ihre Gemeinden, die Verhältnisse in den Gemeinden, die Menschen sehr gut kennen und wissen, wie sie mit strukturellen, mit kulturellen Begebenheiten umgehen können, sie sensibel adressieren können. Wir haben in der Region mit einer Partnerorganisation, mit einer Nichtregierungsorganisation zusammengearbeitet. Wegen Problemen mit der Finanzverwaltung und fehlender Transparenz mussten wir uns leider von dem Partner trennen. Danach wurde die Anfrage an uns gestellt, von den damaligen Team weiterzumachen, weil sie auch in den Gemeinden weiter tätig sein wollten und nicht aufgeben wollten. Aber auch die Gemeindevertreter, der Bürgermeister hat uns aktiv gefragt, weiter in der Region zu machen, sodass wir uns entschieden haben, diese Struktur mitzutragen. Also wir haben das lokale Team, das sehr positiv sich erwiesen hat, unabhängig arbeitet, motiviert ist und auch durch den Kenntnisstand der Begebenheiten kulturell-strukturellen haben sie auch mittlerweile mit unserer Zuarbeit geschafft, diese kulturellen, sensiblen Sachen anzugehen, wo wir mittlerweile überwiegend 50% Frauenbeteiligung haben, wo wir gemischte Gruppierungen haben. Das ist natürlich dem Team vor Ort zu bedanken. Da sind wir stolz darauf.
Ein Erfolg.
Und diese Arbeit, also diese Ansätze wären ohne deren Zutun nicht möglich gewesen. Was wir machen, wir begleiten sie sehr eng. Und das sind Strukturen für uns, die aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive längerfristig nachhaltiger sind als Strukturen, die bestimmten schwachen Begebenheiten wie Korruption unterlegen sind. Das war sehr wichtig, frei von diesen Strukturen die Arbeit anzubieten. Und mit diesem Ansatz sind wir vor Ort und das läuft gut. Das ist einer der besten Projekte vor Ort.
Ja, schön, dass du das nochmal so beschreibst. Ich frage auch nur nach, weil es ja für ein ZFD sonst eher ungewöhnlich ist, dass man direkt Fachkräfte, nationale Fachkräfte angestellt hat.
Genau. Wir arbeiten aber auch, wir haben auch Partner natürlich hier, wir arbeiten mit den Unis hier, wir haben drei Universitäten, mit denen wir in Partnerschaft sind, wir arbeiten auch weiterhin mit Nichtregierungsorganisationen. Es ist eine Zusammensetzung, die dann gut funktioniert. Ich glaube, je nach Kontext muss man sich natürlich anschauen, was funktioniert, vor allem in strukturschwachen Kontexten, wo Korruption eine große Rolle auf jeder Ebene eine Rolle spielt, wie man dann dem begegnet.
Du hattest ja ganz am Anfang quasi aus deiner Perspektive über 7 Jahre vom Wiederaufbauprozess gesprochen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage nach Axel. Du bist jetzt nicht so lange im Land, aber hast du noch mal einen Blick darauf, wie du die Entwicklung sehen kannst, seitdem du da bist? Oder vielleicht auch, weiß nicht, mit deiner Perspektive aus den Kontakten in Deutschland, als du dann auch die Erfahrung hattest mit kurdischen oder irakischen Geflüchteten?
Also es ist eine sehr dynamische Entwicklung. Und es gibt immer wieder Ereignisse, die irgendwie eine Auswirkung haben. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über die Auseinandersetzung Israel-Iran vor einigen Wochen. Der Irak liegt genau zwischendrin. Das heißt, die Raketen und so weiter flogen über den Irak drüber weg. Das hat natürlich schon irgendwie auch eine Auswirkung auf unsere Arbeit. Wir hatten Ausgangssperre. Ja, es gibt immer wieder Ereignisse, die das halt beeinflussen, die eine lange Planbarkeit auch herausfordernd machen. Also was mich sehr, sehr vor, ja, ich sag's mal, auch vor einer Herausforderung gestellt hat. Das ist die Kurzfristigkeit, mit der hier Termine geplant werden oder umgeplant werden. Also ist nicht ungewöhnlich, dass ich abends 18 Uhr eine E-Mail kriege, wir erwarten dich morgen 9 Uhr da und dort, wo ich weiß, da muss ich jetzt 3 Stunden hinfahren. Das müsste ich ja eigentlich erstmal mit unserem Sicherheitsservice besprechen. Also das kriege ich logistisch gar nicht hin. Aber das ist ja. Hier so verbreitet halt. Sehr kurzfristig.
Damit hast du eigentlich eine perfekte Überleitung gemacht zu unseren 3 Abschlussfragen. Damit ja. Eigentlich schon unsere Frage so, wo sind die größten Herausforderungen? Aber du wolltest noch
was sagen. Ja, ich wollte noch ergänzen. Also das ist für mich, ich bin ein sehr strukturierter und planerischer Mensch, ist es wirklich herausfordernd, diese Kurzfristigkeit auf allen Ebenen. Ja, egal, ob das Urlaubsplanungen von Teammitgliedern sind, das Terminvereinbarung, das macht mich wirklich so... Ich könnte sagen, wahnsinnig. Ja?
Entschuldigung, kurze Erläuterung, warum wir alle so lachen. Wir hatten jetzt für dieses Interview ja auch mehrere Anläufe gebraucht.
Ja, klar.
Wir passen uns an. Genau.
Ich habe das mal mit einem lokalen Bekannten besprochen. Also was hier wirklich eine Unterschiedlichkeit ist, die Kurzfristigkeit. Hm. Und er sagte, ja, durch die Entwicklung in den letzten Jahren ist es für uns auch immer schwierig gewesen, eine langfristige Planung zu machen, weil du kannst nie was planen, du weißt nie, was passiert. Es wird eh wieder über den Haufen geworfen. Und das fand ich dann sehr einleuchtend, wo ich gedacht habe, okay, unter den Lebensumständen, ich merke es ja auch selber, wenn ich Urlaub plane oder irgendwas und dann ist der Luftraum gesperrt, kommst nicht raus und dann kannst du es vergessen.
Ja, und das hattet ihr ja am Anfang, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hattet ihr das ja auch erzählt, ne? Reif, eigentlich wolltest du jetzt im Urlaub gewesen sein, aber durch den Konflikt ging das eben nicht und musstest du das auch verschieben. Also es betrifft euch genauso.
Genau.
Es gibt ja auch die These, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ich merke das in Kolumbien und im Libanon war es auch so, dass die Leute sagen, okay, du kannst eigentlich keinen Morgen planen, deswegen lebe das heute und die Leute sind sehr viel, sagen wir mal, lebensbejahender. Könnt ihr das bestätigen?
Ja. Also ich kann das bestätigen, das ist auf meine Erfahrung, also wird es auch überwiegend, glaube ich, geliebt hier auch unter den Nationalen.
Mhm. Ja. Okay, aber dann jetzt tatsächlich zu unseren 3 Abschlussfragen. Weil wir schon dabei waren, Axel, also die größten Herausforderungen, okay, Unplanbarkeit, gibt es noch eine andere oder das ist dein persönliches Favorite?
Ja. Ja, das ist da lerne ich. Also man hat ja auch immer eine persönliche Entwicklung. Das ist meine Entwicklung, damit irgendwie klarzukommen. Dann die Hitze momentan. Also der Sommer hier ist echt brutal. 48, 49 Grad.
Horror.
Das klingt nach einer extremen Herausforderung. Ja. Aber was gefällt dir im Gegensatz dazu an deinem Einsatzland besonders?
Ja, jede Menge. Also mit meinem Job an sich bin ich unheimlich zufrieden. Ja, da ist vielseitig, da ist interessant, ich mache jeden Tag was anderes, ich lerne tolle Menschen kennen, ich lerne immer wieder dazu, am Einsatzland, also wenn wir über den Irak reden, müssen wir über das Essen reden, über die Nahrung, wahnsinnig toll, es gibt den besten Hummus hier, das sehen Leute in Libanon, Jordanien oder so anders, aber ich behaupte mal, den besten Hummus gibt's im Irak.
Das ist eine hohe Latte, also ja. Libanon, kann ich schon sagen, ist... hoher Messwert.
Die Herzlichkeit der Menschen auf jeden Fall, die Gastfreundlichkeit, da können wir was davon lernen. Auch die Großzügigkeit, also um ein Beispiel zu nennen, ich bin mal Taxi gefahren und dann sagte der Taxifahrer, ach, ich kam mit denen in Gespräch und so, wir haben da so ein paar Gemeinsamkeiten gefunden und dann sagt er, ja, gib mir, was du denkst. Dann sind wir weitergefahren und dann kam ich halt an, sag, wie viel soll ich dir denn jetzt geben? So, sag, na, gib mir, was du denkst. Wegen mir auch nichts, wir sind jetzt Brüder. Und so diese Großzügigkeit, oder dass ich in Restaurants drum geprügelt wird, wer die Rechnung übernimmt, dass der am angesehensten ist, der am meisten gibt. Ja, das steht ja auch im Koran so. Das ist echt so was Tolles, die ganze Kultur. Es gibt hier ein Kloster, 2 Stunden von Erbil entfernt, aus dem Jahr 750. Es gibt assyrische Felsplatten. Also es gibt ja jede Menge, was eigentlich faszinierend ist an dem Land.
Okay. Und was machst du an deinen Wochenenden?
Auch sehr unterschiedlich. Also entweder ich gehe in den Park, ich treffe Freunde, ich gehe essen, treffe mich zum Beispiel mit Reifer. Wir besprechen unsere Arbeitsfelder oder ich mache Ausflüge, auch das ist begrenzt möglich. Also jetzt nicht ganz so unterschiedlich von Deutschland, wie Mensch sich das vorstellt. Ja, ich versuche halt also mir dann auch ein Leben neben der Arbeit aufzubauen. Ich mache Aikido, japanische Kampfkunst.
Gibt es ja auch Workshops, haben wir gehört.
Genau, das finde ich sehr schön, diese Überschneidung.
Ja.
Also Sport, Kultur, mal raus aus der Stadt. Das, was geht, versuche ich wahrzunehmen.
Okay.
So, Ralfe, du hast die Frage.
Vielleicht noch die aller... Ich habe noch eine allerletzte Frage. Wenn du sagst, die Küche ist so gut, was ist dein absolutes Lieblingsessen?
Also ich muss wirklich sagen, also es gibt auch einen Lieferservice hier, so ähnlich wie in Deutschland. Ich bestelle bei denen immer das Gleiche. Das klingt jetzt absolut langweilig. Hummus, dann so einen bunten Hummus, der sieht so rot aus. Ich weiß jetzt nicht den Namen.
Mit roter Beete?
Ja, und eine Hühnersuppe, die ganz anders gemacht wird als bei uns. Und diese drei Sachen bestelle ich mir immer, wenn ich irgendwie viel arbeiten muss, nicht rauskomme oder so.
Ralfo schaut auch gerade sehr zustimmend, als du das Essen aufgezählt hast. So, du hast die Fragen schon gehört. Wie ist es bei dir? Was gefällt dir besonders am Irak?
Die Arbeit. Die Arbeit mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppierungen hier vor Ort, in den Regionen, in den zerstörten Gebieten. Die Begegnungen, die ich machen konnte, die Beziehungen, die wir aufbauen konnten in den letzten paar Jahren, sei es durch die Arbeit, sei es privat natürlich. Die Herzlichkeit, Gastfreundschaft wurde ja auch genannt. Es ist erstaunlich für mich. Ich habe vorhin erwähnt, ich bin durch Mosul gefahren, direkt nachdem Mosul befreit worden ist. Es war alles zerstört, es war hoffnungslos am Anfang. Und trotz dieser schwierigen Lebensumstände in diesen Gebieten, mit der Zerstörung, mit der Gewalterfahrung, mit den Verlusten, diese Stärke weiterzumachen, einen Veränderungsprozess, auch wenn es langsam läuft, herbeizuführen und die Bereitschaft der Menschen in diesen Gemeinden tatsächlich etwas herbeizuführen, wieder ein Leben aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, auf Vertrauen zu setzen, miteinander freundlich umzugehen, sodass sie ein Leben miteinander führen können. Das bestärkt mich immer wieder, es motiviert mich weiterzumachen. Und die Kultur, die Sprachen, ich mag die Tänze, ich liebe die Tänze. Ja, das Essen, wie Axel sagte. Also
man könnte die Liste noch so ein bisschen weiterführen.
Dein Lieblingsessen?
Ja.
Ja, Sebas interessiert sich für dein Lieblingsessen?
Ja, seit ich im Libanon war, rede ich nur noch über Essen.
Mein Lieblingsessen ist eigentlich Dolma. Das sind gefüllte Weinblätter, aber auch gefüllte Auberginen, Zucchini. Aber auch hier macht man auch mit Zwiebeln. Lecker.
Mhm. Sehr gut. Und was findest du herausfordernd im Irak?
Herausforderungen sind die strukturellen Schwächen, die wir immer wieder begegnen. Korruption spielt leider eine große Rolle auf jeder Ebene. Zum Teil die schwachen Regionsstrukturen, die administrativen Hürden, die wir dann natürlich als Organisation haben. Es beeinflusst die Arbeit, es behindert auch die Zugänge zu den Regionen, wo wir eigentlich tätig sein sollten. Das behindert auch die Entwicklung der Gemeinden in der Bevölkerung. Es verlangsamt. Und ich denke, da könnte man noch einiges machen. Die Regierung zeigt die Reformbereitschaft und sie haben versuchen bestimmte Strukturen aufzubauen. Es ist positiv zu beobachten, was da passiert.
Und was machst du an deinen Wochenenden?
Ich koche gerne. Ich lade gerne Menschen ein. Axel,
bitte notieren.
Eine Einladung steht noch aus. Das letzte müssen wir leider canceln. Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Ehemann, mit meiner Familie. Wir haben eine Schildkröte und trinke morgens den Kaffee mit der Schildkröte im Garten. Oh ja, Freunde treffen, essen gehen, manchmal arbeiten. Aber
vielen Dank euch beiden.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Dann hat es ja doch noch alles geklappt.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler.de.
www.ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.